Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 112, Urlaub in Digitalien. Wir sind mitten im Sommer und ja, Christian und ich, wir haben uns überlegt, im August, da legen wir mal so eine kleine Studiopause ein, ne Christian? Und wir würden die Sendung gerne ein bisschen vorher aufzeichnen und das machen wir heute jetzt Ende Juli. Wir wissen daher nicht, wie gerade das Wetter ist, wenn ihr die Sendung hört. Aber wir drücken natürlich die Daumen, ja, dass das so ist wie in dem Musikvideo zu Cruel Summer. Ich glaube, da hat man wirkliche Summer-Vibes, oder?
Ich habe es nicht mehr vor Augen, aber es kann gut sein.
Irgendwie habe ich es vor Augen, aber ich muss es tatsächlich auch noch mal angucken.
Ich hatte gerade eher an Banana Split aus der Eisdiele gedacht.
Genau, also bisschen Urlaub im August für uns beide, aber natürlich nicht für euch. Deswegen gibt es natürlich auch heute Themen aus der digitalen Welt. Aber wir haben das Ganze so ein bisschen gemünzt auf die Urlaubszeit. Vielleicht verreist ihr ja auch. Für viele ist die Sommerzeit ja auch Reisezeit und viele nutzen eben diese warmen Monate, um irgendwo hinzufahren. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch die Möglichkeit dazu habt. Und die meisten von uns, die nehmen dann natürlich auch technische Geräte mit, ne? Es gibt natürlich auch viele, die so drauf sind, dass sie so ein bisschen Digital Detox machen und den Urlaub auch dazu nutzen, so ein bisschen wegzukommen von der digitalen Welt. Aber Christian und ich, wir sind, glaube ich, beides so Menschen, die können so richtig Digital Detox nicht. So ein bisschen Technik ist immer irgendwie dabei. Aber man kann es natürlich reduzieren und da können wir heute auch drüber sprechen. Und es gibt aber auch viele Möglichkeiten, die Reise zu planen mit digitalen Geräten. Auch das ist ein Thema heute. Also vieles zu besprechen in Sachen digitale Dinge in der Reisezeit.
Genau, darum soll es gehen. Also wir haben es so ein bisschen gegliedert in, ich sag mal, die vorbereitende Phase noch von zu Hause aus. Was kann man da machen? Auch den Aspekt, was muss mit an Geräten, aber auch die Notfallsituation, was machen wir denn, wenn es einen Unfall gibt, wenn ein Gerät geklaut wird, welche Gefahren lauern grundsätzlich physisch sowie digital im Ausland, darum soll es heute gehen.
Genau. Steigen wir ein mit der Planung, Christian.
Genau, also die erste Frage ist natürlich, wie bereitet man sich vor? Hätten wir die Sendung vor, ich weiß gar nicht, wann es umgestellt ist, ich hätte mal gesagt, fast 10 Jahren gemacht. Dann wäre das Thema Roaming natürlich noch ein Riesenthema gewesen.
Das stimmt. Ich erinnere mich, 2016, da war ich in Amsterdam im Sommer, da musste ich noch einen extra Datenpass dazu buchen.
Genau, also von daher, natürlich haben wir jetzt in der EU uns schön dran gewöhnt, aber EU ist ja auch nicht gleich EU und Anbieter, Mobilfunkanbieter ist auch nicht gleich Anbieter. Von daher nochmal der Tipp, guckt bitte, welche Länder auch außerhalb der EU eventuell bei euch inkludiert sind. Das kann mal die Schweiz sein, bei einigen ist es noch England, aber das ist halt nicht überall gleich. Mhm. Von daher sollte man da doch mal drauf achten und dann natürlich im Zweifel, falls man in ein EU-Ausland fährt und das Roaming halt nicht den normalen Vertrag inkludiert und abdeckt, müsstet ihr euch überlegen, wie kommt ihr dort mit Daten hin? Und da gibt es natürlich das magische Wort der eSIMs. Mittlerweile, ich sag mal, alle Geräte, die vielleicht nicht älter als 8 Jahre sind, sind in der Regel auch eSIM-fähig. Dann könnt ihr euch über diverse Anbieter eine eSIM holen und praktisch die eSIM dafür benutzen, den Datenverkehr darüber laufen zu lassen. Und dann seid ihr auch per WhatsApp oder alle anderen Dienste im Ausland natürlich erreichbar.
Genau, das ist auch eine gute Sache. Ich war vor 1,5 Jahren in Hongkong und China unterwegs und da hatte ich dann auch eine eSIM auf meinem Pixel installiert und das funktionierte wunderbar. Man hatte überall schnelles Internet, gerade in China auch so ein Ding. Vieles ist blockiert an sozialen Netzwerken, aber diese eSIMs irgendwie, die können nicht blockiert werden und da hat man dann noch ganz normal WhatsApp, Facebook und so weiter. Also das war alles ganz komfortabel, hat glaube ich so 20 € für 2 Wochen gekostet, also ist relativ überschaubar und war rasend schnell überall. Und wenn man dann mal nach Deutschland telefonieren muss, ich hatte eine Frage an meine Kreditkartenfirma, an meine Bank. Und da habe ich dann diese App genutzt, die du mal vor ganz vielen Jahren schon mal vorgeschlagen hast und empfohlen hast, Satellite von Zipgate. Und das habe ich mir dann installiert und dann kann man eben kostenlos weltweit, ich glaube eine Stunde hat man im Monat dann frei, konnte ich dann diese Hotline anrufen und das war wirklich eine gute Sache. Dann braucht man nicht diese horrenden Mobilfunkgebühren noch bezahlen. Das noch so als Bonustipp.
Genau, aber man kann natürlich auch, wenn man das nicht möchte, relativ offline was machen. Thema Google Maps oder halt eine Navigations-App. Das wissen die wenigsten auch. Ihr könnt bei Google Maps zum Beispiel auch die sogenannten Offline-Karten laden. Das heißt, ihr könnt dort das Kartenmaterial auf euer Smartphone aktivieren, sodass ihr dann, wenn ihr reist, keinen Datenverkehr braucht, um praktisch Navigationsdaten abzufragen. Und habe dann praktisch auch die Karte drauf. Wobei man wissen muss, das Thema Stauerkennung und Echtzeitverkehrsdaten, da braucht er natürlich eine Datenverbindung, die kann er nicht abspeichern. Aber ich sag mal rein, die Kartendarstellung, die ist offline aktivierbar.
Ja, und man kann sich schön auch schon Sehenswürdigkeiten speichern. Ja. Ne? Man kann Listen anlegen in Google Maps. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man vorher schon ein bisschen recherchiert. Und ich nutze Google Maps eigentlich viel auch für die Navigation, was öffentliche Verkehrsmittel angeht. Manchmal funktioniert das aber nicht so gut, habe ich irgendwie die Erfahrung gemacht. In manchen Städten ist das nicht so praktisch und da kann man sich dann schon vorab vielleicht die App installieren von dem lokalen Dienstleister, zum Beispiel aus London, wenn man da mit der Tube unterwegs ist, gibt es ja eine extra App für das Londoner Verkehrssystem oder auch in ganz vielen anderen Städten. Und da kann man sich dann schon mal von zu Hause aus so ein bisschen mit einfuchsen, vielleicht auch schon ein Ticket digital kaufen. Und oft sind so nach meiner Erfahrung die Vorschläge, was Routen angeht, in diesen proprietären Apps bisschen sinnvoller irgendwie gelöst. Ja.
Genau, also dieses ganze Thema Apps aus der Region, manchmal ist es halt eine Kurkarte oder es ist halt der Nahverkehr vor Ort oder Museen. Also guckt einfach, wohin ihr reist, was wollt ihr eventuell besuchen und ladet euch im Vorfeld schon mal die Apps runter, sodass ihr es nicht im Ausland machen müsst. Spart auch nochmal ein bisschen Datenvolumen. Und du hattest es gerade gesagt, Beispiel Nahverkehr oder auch Museen, das Thema Tickets. Es gibt die Google Wallet oder auch das Apple Wallet. Ihr könnt ja, wenn ihr praktisch jetzt hier schon Karten kauft und ihr sie digital habt, auch in eure Wallets laden, sodass sie dann in einem zentralen Ort gespeichert sind. Das ist auch immer sehr praktisch, dann nicht sich erst vor Ort in der Schlange durch die 300 Mails durchwühlen zu müssen, bis man das PDF findet oder ähnliches, sondern halt einen zentralen Speicherort für seine Eintrittskarten, Fahrkarten etc. pp. hat.
Genau, in vielen Städten wie London zum Beispiel, um darauf nochmal zurückzukommen, kann man, wenn man mit der U-Bahn fährt, auch die Smartwatch oder Smartphone direkt immer an den Ein- und Ausgängen dran halten und dann wird das eben direkt abgebucht von der Kreditkarte. Also deswegen vielleicht auf jeden Fall vorher schon mal die Kreditkarte auch in Google Pay oder Apple Pay integrieren, damit es da vielleicht aus dem Ausland auch keine Probleme gibt.
Genau. Was auch noch so eine Einstellungssache ist, rund um das Thema Apps, ist natürlich eure Dateneinstellung, also Synchronisation mit Google Fotos, iCloud etc. pp. Also da müsstet ihr auch nochmal gucken, je nachdem, ob ihr Datenvolumen habt, was könnt ihr da in irgendeiner Art und Weise auch am Datenverkehr einsparen oder wollt ihr einsparen? Da macht es Sinn, halt auch nochmal in den Einstellungen zu gucken, eventuell etwas zu reduzieren.
Genau, und auf jeden Fall, das ist ganz grundlegend, Datenroaming überhaupt erlauben in den Einstellungen, weil manchmal ist man dann im Ausland und wundert sich, man hat keine Datenverbindung. Das liegt meistens nur daran, dass diese Einstellung deaktiviert ist. Das geht also ganz schnell und man sollte dieses Wi-Fi-Call deaktivieren. Das ist eine Funktion, die aus dem Ausland zusätzliche Kosten verursachen könnte. In Deutschland ist das alles super, aber wenn ihr Wi-Fi-Call im Ausland nutzt, kann das eventuell zu höheren Kosten führen. Das immer deaktivieren, wenn ihr auf Reisen seid.
Genau. Ja, das ist so das, was wir, glaube ich, haben rund um das Thema. Wir sind noch vor Ort und haben das geplant. Was man natürlich sagen muss, grundsätzlich Handyschutz, Hülle, Panzerglas, wenn ihr am Strand seid, so ein Schwimmcase oder ähnliches. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass man daran denkt, aber ich sage mal so auf App-Seite das machen und vielleicht nochmal gucken, sind alle Updates eingefahren, Firmware-Update, das könnte auch nochmal helfen, das muss man auch nicht aus dem Ausland machen.
Genau, und sich vielleicht auch nicht 100% auf das Smartphone verlassen, wenn es geht, vielleicht bestimmte Tickets dann doch nochmal ausdrucken und mitbringen, ne? Wenn es doch mal geklaut wird oder man verliert das Smartphone, dann ist man nicht komplett aufgeschmissen.
Ja.
Genau, ja, generell so was Geräte angeht, was nimmst du denn so mit auf Reisen?
Ja, ich gehöre zu denen, die einen ganz bestimmten, ja, eine Tasche haben mit einem ganz bestimmten Setup, wo Dinge fest drin sind. Das erste ist, ich habe immer einen mobilen eigenen Datenrouter mit, also so einen tragbaren Wi-Fi-Router, da ist eine SIM-Karte drin mit einer Datenflat. Da, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder grundsätzlich ist es immer so, den habe ich aber auch hier in Deutschland permanent mit mir, muss ich dazu sagen. Alle meine Endgeräte sind darauf eingewählt und nutzen das WLAN. Und ja, damit habe ich halt praktisch überall Wi-Fi to go. Ich habe dazu aber noch einen WISP-fähigen Router von Kadi oder Kudi. Das ist ein Router, der nimmt das vorhandene WLAN, beispielsweise das Hotel-WLAN. Meistens hat man ja so ein Captive Portal oder sowas davor. Und der Kudi-Router wählt sich quasi in das WLAN ein. Ich nehme die Daten vom Hotel und er macht dann ein eigenes WLAN auf und alle meine anderen Endgeräte wählen sich quasi dann auf diese Verbindung ein. Und dazu kann ich praktisch noch ein VPN oder ähnliches davor schalten und habe praktisch mit dieser Kudi-Box einen relativ kleinen Router, der mein gewohntes Setup managt. Ich aber dann nur eine Zugangsstelle zu deren Internet habe, bin dann auch unsichtbar und alle anderen Geräte sind praktisch da drauf eingewählt. Und ich habe so einen mobilen Datenrouter, der auch eine LAN-Schnittstelle hat. Ich könnte praktisch die Kudi-Box auch mit einem LAN-Kabel verbinden, mit dem mobilen Wi-Fi-Router und könnte komplett mein eigenes Netz aufspannen. Also die beiden Sachen sind auf jeden Fall immer dabei.
Genau, das ist auf jeden Fall praktisch, wenn man nicht alles dann konfigurieren will, ne? Gerade in den Hotels ist das ja manchmal frickelig. Man muss dann auf so zwischengeschalteten Seiten dann erstmal bestätigen, dass man die Nutzungsbedingungen akzeptiert und so weiter. Und das geht halt auch bei manchen Geräten gar nicht. Ne? Die haben dann gar nicht die Möglichkeit, diese Seite anzuzeigen. Ich glaube, das könnte dann auch problematisch werden, oder?
Ja, genau. So ein E-Book-Reader zum Beispiel. Zum ein Kindle Beispiel. Oder so, der kann das nicht. Oder auch ein Apple TV hat da auch manchmal seine Schwierigkeiten mit einigen Portals. Und deswegen klone ich quasi das Netz, spanne mein eigenes auf. Das Ding kostet irgendwie 30 Euro oder sowas. Das ist jetzt nicht die Rieseninvestition. Aber erleichtert halt den Alltag, weil alle anderen buchen sich dann ganz selbstverständlich in das WLAN ein und schwupp ist die Verbindung da.
Ja, unsere Freunde vom Apfelfunk-Podcast, die haben letztens auch über diesen Unify-Travel-Router gesprochen. Der kostet so um die 70 Euro. Ist wohl manchmal auch ausverkauft. Ist wohl relativ beliebt, dieses Gerät. Aber das ist wirklich so wie so ja, Scheckkartengröße, relativ flach auch. Hat auch, meine ich, einen integrierten Akku.
Ja.
Und ne, sowas ist so ein Gerät, was du meinst. Und das kann man immer mitnehmen, kann man von zu Hause aus schon konfigurieren und gerade wenn man eben viele Geräte hat, wenn man jetzt nur ein Smartphone mitnimmt im Urlaub, ist das nicht so schlimm, das ins Hotel-WLAN einzuklinken. Aber wenn man mehrere Geräte hat, dann ist es eben wesentlich komfortabler, das nur einmal machen zu müssen. Gerade wenn man vielleicht auch so von Hotel zu Hotel reist, so einen Roadtrip macht oder sowas, dann spart das doch einiges an Zeit. Also das ist, glaube ich, ein guter Tipp.
Genau. Das ist quasi so die Basisausstattung. Dann habe ich mal ein Apple TV mit. Also rein so aus Streamingdiensten. Da ist natürlich Netflix, Prime und die ganzen Sachen halt vorkonfiguriert. Das kommt halt mit. Ich habe eine große Ladestation mit. Also nicht so ein. Das Problem ist halt, wie viele Steckdosen hast du? Und alle, die in Hotels mal übernachtet haben, kennen maximal eine Steckdose und die nächste ist im Bad oder so ähnlich. Das ist immer ein bisschen Kacke. Und deswegen habe ich so eine Art Dreiersteckdose, die hat aber auch USB-Ports und habe dann noch ein Großladegerät, was 400 Watt kann. Und da sind insgesamt 12 USB-C und USB-A-Abgänge dran, sodass ich praktisch einen zentralen Part habe, wo ich alles laden kann und drüber steuern. Also ob es das MacBook ist oder was auch immer, geht praktisch an diesem Ladeding dran.
Zum Laden habe ich auch so einen Travel-Adapter. Ich brauche zwar nicht 12 Ports wie Christian, aber ist halt so ein kleines handliches Gerät und man kann auch die, ja, die Stecker wechseln, was eben das Land angeht in Großbritannien und so. Da braucht man ja einen anderen Standard und das kann man dann eben je nachdem auswechseln. Und da ist auch ein schneller USB-C zum Beispiel dran und noch ein paar andere USB-C. Und dann spart man sich eben 1000 solche Ladebricks mitzunehmen. Da kann ich zum Beispiel meine Smartwatch, Smartphone, kann man gleichzeitig laden und dann vorne ist eben noch eine normale Steckdose. Also wenn man das in die Steckdose steckt, dann ist die nicht komplett blockiert, sondern vorne kann man immer noch ein klassisches Kabel anschließen.
Genau, das Ding habe ich halt mit, dann habe ich spezielle Ladekabel, sogenannte Multiladekabel, das heißt ein USB-Port und vorne gehen 4 Abgänge dran. Das ist jetzt nicht schnell laden, aber das ist so für mal über Nacht, kann sich so langsam vollsaugen, um halt auch die USB-Ports zu speisen oder halt nochmal, manchmal brauchst du halt nochmal ein Micro-USB oder halt noch einen alten Kopfhörer mit Lightning oder so und dann habe ich halt immer von diesen Multiladekabeln einige dabei. Kabel grundsätzlich in unterschiedlicher Länge, also USB-C-Kabel mit 3 Meter, mit 2 Meter, damit man auch im Zweifelsfall am Nachtschrank auch nochmal das Handy mitpacken kann. Solche Sachen habe ich mit. Ich habe eine Powerbank immer dabei. Tatsächlich auch eine relativ große mit 25.000 mAh. So einen dicken Brocken von Anker.
Die dann auch ordentlich Output liefert für Laptop-Laden beispielsweise.
Genau, der 140 Watt auch auf dem USB-C-Port macht, wo man auch problemlos mal einen Laptop mit aufladen kann. Das Ding ist dabei. Dann habe ich tatsächlich dabei externe Kamera. Also die Hauptkamera ist tatsächlich die vom Smartphone. Also ich nehme nicht nochmal eine Systemkamera oder irgendwie sowas mit. Also meistens fotografiere ich mit dem Smartphone. Das Einzige, was ich dabei habe, ist eine Insta360 X3, also eine 360-Grad-Kamera, die mitkommt. Und ich habe die Ace 2 Pro, also eine Pocket GoPro-artige Kamera für Wasser, Unterwasseraufnahmen oder ähnliches. Also das sind so die beiden alternativen Kameras, die noch mit sind und eine Drohne. Eine Neo 2 von DJI, eine kleine Pocket-Drohne. Wenn man mal so Luftaufnahmen oder ähnliches machen will, das kommt halt mit. Das Hauptgerät, Smartphone ist dabei, die Watch ist natürlich dabei, ein E-Book-Reader ist dabei und das MacBook Air als Rechner kommt mit.
Also Christian ist der reisende Elektrofachhandel.
Na, zumindest, ich sag mal, der Diebstahl der Techniktasche würde sich im Zweifelsfall schon
lohnen.
Ja, wobei mit eingelockten Apple-Geräten hat es halt auch keinen Sinn, aber es sind zum Beispiel einige Geräte dabei, ja.
Mhm. Genau, ich habe ja schon gesagt, Stromadapter, da bin ich minimalistisch unterwegs. Man muss auf jeden Fall auf die Kabel achten, gerade so für Smartwatch. Ne? Das vergisst man immer gerne, weil man das immer zu Hause meistens am gleichen Ort hat. Das ist immer ganz wichtig, weil diese sind immer sehr speziell. Das ist nicht einfach nur USB-C, kriegt man da noch nicht so einfach am Urlaubsort. Das wäre fatal, also da immer auf jeden Fall dran denken. Ja, und dann nehme ich meistens eigentlich nur Smartphone mit. Irgendwie Rechner nehme ich eigentlich relativ selten mit, nur wenn ich irgendwie weiß, ich muss irgendwas machen und ich brauche einen größeren Bildschirm. Ansonsten kann man eigentlich das meiste irgendwie auf dem Smartphone erledigen. Deswegen beschränke ich mich meistens auf Smartphone. Aber ich nehme immer noch meine große Kamera natürlich mit, weil ich ja sehr gerne fotografiere und da nimmt den größten Teil meiner Technik, Reise, Tasche zum Beispiel, die Kamera ein und das Zubehör, unter anderem noch ein Ladegerät für die Akkus, weil da braucht man eben auch ein spezielles Ladegerät, dann verschiedene Objektive, meistens habe ich 3 Objektive dabei, ein Standard-Zoom, ein Ultraweitwinkel und dann schleppe ich immer noch mein schweres Teleobjektiv mit 70-200 2.8. Das ist schon ein ganz schöner Klopper. Meistens benutze ich das dann gar nicht. Nur wenn ich es mal brauche, dann bin ich froh, dass ich es dabei habe. Wo ich meistens drauf verzichte bei meiner Kameraausrüstung ist ein Stativ. Weil ich habe ich ja schon mal drüber gesprochen, ein sogenanntes Platypod-Stativ. Das ist so eine kleine Metallplatte und da schraubt man einen Kugelkopf drauf und dann kann man die Kamera da drauf stellen. Da kann man auch schöne niedrige Blickwinkel mit erreichen. Gerade wenn man irgendwie in der Kirche beispielsweise fotografiert, hat man so einen schönen niedrigen Blickwinkel und kann dann interessante Gebäude in besonderen Formen aufnehmen. Und da spart man sich eben das Geschleppe von so einem Stativ. Ich nehme es oft, wenn man mit einem Auto unterwegs ist, hat man ja Platz, nehme ich es dann doch irgendwie mit, weil manchmal hat man dann doch noch so einen Anwendungsfall, aber zu 99% schleppe ich das gar nicht mit mir rum.
Ich habe aus dem 3D-Drucker, Leute, die eine GoPro haben, kennen das, da gibt es doch diesen Verschluss mit dem Reindrehen. Und da habe ich so ein Ding aus dem 3D-Drucker mir gefunden. Du schraubst auf einer leeren PET-Flasche, so eine Literflasche, das oben auf dem Hals, kannst es draufschrauben und hast dann praktisch auf der Gegenseite das Stück für den für die GoPro und hast damit einen Schwimmkörper, aber auch gleichzeitig einen Stativ.
Ja, genau. Gibt auch so DIY, ne? Do-it-yourself-Lösungen. Genau, das ist ganz praktisch. Genau, meine Osmo Pocket 3 nehme ich immer mit. Die ist ja relativ kompakt. Gibt so ein kleines Täschchen dabei und da kann man alles reinpacken. Funkmikro und so weiter. Nur da bin ich als Fotograf immer so ein bisschen in der Zwickmühle. Man kann ja irgendwie nicht beides gleichzeitig machen. Meistens mache ich dann doch mehr Fotos und dann kommt gar nicht so viel Videomaterial zusammen. Aber manchmal ist es auch dann ganz nett, einfach die Kamera mal im Hotel zu lassen und dann nur zu filmen. Genau, so das ist das Grundsätzliche, was ich so mitnehme. Also die Kameraausrüstung nimmt eigentlich den größten Teil ein.
Ich habe noch eine Bluetooth-Box dabei.
Ah ja.
Also wegen Podcast hören und Musik und natürlich logischerweise Kopfhörer sind auch dabei, ja. Also AirPods.
Ja, ja, ich nehme auch meine Pixel Buds, nehme ich immer mit, genau. Ja.
Genau, das ist so die Ausstattung. Kabel, ja, also das Ganze dann tatsächlich, ich habe so Modultaschen, so Klarsicht-Zip-Beutel, so ein bisschen meshartiges Gewebe und da ist halt praktisch eine für Kabel, Ladegeräte, Internet-Equipment, Zell-Prepäse aufgeteilt und dann kommt das in einen großen Rucksack.
Genau, das ist immer gut, wenn man das irgendwie kompakt irgendwie in einer Tasche hat.
Markus, wie sieht es aus mit dem Thema Sicherheit im Ausland?
Ja, Sicherheit ist ja immer so ein Ding. Ich habe jetzt gerade gehört, schon wenn man im Flughafen ist, wenn man zum Beispiel fliegt, da sollte man schon darauf achten, dass einem das Handy nicht geklaut wird, weil man muss das ja in diese Boxen packen und da ist wohl ja gefundenes Fressen von Dieben, dass die das dann aus diesen Boxen rausklauen, wenn man gerade irgendwie abgelenkt ist oder manchmal finden die ja was am eigenen Körper, dann muss man nochmal in so ein Kämmerlein gehen und wird dann nochmal durchgecheckt und in dem Moment kann dann das Handy schnell weg sein und da habe ich jetzt gehört, guter Tipp, das Handy vielleicht unter ein Hoodie oder unter eine Jacke verstecken, damit das nicht sofort sichtbar ist. Das ist schon mal, wenn man schon am Flughafen ist, der erste Sicherheitstipp.
Ja, da gibt es sogar noch man kann das auch in Gürteltaschen alles zentral reinpacken und dann die Gürteltasche runterpacken. Das ist auch dann nicht so offensichtlich oder halt ein anderes kleines Trageelement. Aber ich bin eher so von der Hardware-Seite halt kommend. Das erste, glaube ich, ist offenes WLAN, egal wo im Hotel oder am Flughafen. Bahnhöfe finden wir das auch, ist immer so eine Gefahrenquelle oder kann eine Gefahrenquelle sein. Mhm. Deswegen denkt immer daran, wenn ihr das nutzt, was man grundsätzlich auch kann, Thema VPN, also seinen Datenverkehr anonymisieren, verschlüsseln, ist immer eine gute Maßnahme. Da gibt es ganz, ganz viele VPN-Anbieter. Gerade wenn ihr auch mal aus dem öffentlichen WLAN, Hotel-WLAN, wie auch immer, auf euer Konto gucken wollt oder ähnliches. Es macht halt tatsächlich Sinn, im Ausland oder auch im Inland, egal wo man sich in Wi-Fis befindet, die außerhalb des eigenen sind, halt ein VPN zu nutzen.
Genau, auf vielen Google-Smartphones ist ja ein VPN noch integriert. Ne? Ich glaube, in den Pro-Modellen auf jeden Fall. Ich mache das auch so, wenn ich mal Bankkonto checken muss, da logge ich mich dann meistens aus dem WLAN komplett aus und mache das über Mobilfunk. Das ist, glaube ich, immer sicherer.
Genau, aber ob es NordVPN ist, Wireshark, wie sie alle heißen, nimmt das Geld, kauft euch da so ein Abo-Paket. Es gibt manchmal auch überall so ein paar Monate umsonst, aber das ist wirklich in Richtung Sicherheit immer gut investiertes Geld. Das ist so das eine. Zweiter Tipp, Verbindungsanfragen. Wir kennen das, dass Leute dann irgendwie versuchen, eine Bluetooth-Anfrage oder ähnliches zu stellen. Das bitte auch vermeiden. Also macht nur Verbindungen auf, auch per Bluetooth oder NFC zu irgendwelchen Geräten, die ihr kennt, und nimmt nichts in irgendeiner Art und Weise an, was man nicht kennt. Und dann gibt es so ein paar Dinge rund um das Thema medizinische und physische Gesundheit, die man beachten sollte, auch unter dem Safety-Aspekt im Ausland. Das eine ist, es gibt in den ganzen Smartphones immer Notfallpässe oder Notfallkontakte. Also erstmal Notfallkontakte, die bitte aktualisieren und eintragen und auch sicherstellen, dass die Leute unter der Nummer erreichbar sind. Also besser eine Mobilfunknummer als eine Festnetznummer, beziehungsweise dann auch dem Notfallkontakt sagen, wenn man in den Urlaub fährt, dass er im Zweifelsfall auch nicht im Urlaub ist oder erreichbar ist. Es macht halt Sinn, dass der auch drin ist. Und ihr könnt natürlich dort auch eure Medikation, Blutgruppe, Antibiotika-Unverträglichkeiten oder letztendlich hinterlegen. Oft kommt die Frage, was mache ich denn? Wie kommt denn jemand überhaupt an diese Daten ran, wenn er meinen PIN nicht kann oder meinen Fingerabdruck nicht hat? Das können Notärzte, Polizisten und Co., das gibt es. Also in der Regel kriegt man auch, wenn man auf der Krankentrage liegt, das Ding entsperrt, das Gesicht kurz vorgehalten oder ähnliches. Und die wissen halt alle, und es wird ja auch beim iPhone zum Beispiel angezeigt, wenn ein Notfallpass hinterlegt ist, da komme ich auch ohne diesen Code ran, können die Mitarbeiter im Krankenhaus oder aus dem Rettungsdienst halt praktisch damit arbeiten. Das hilft ungemein, weil man Doppeluntersuchungen vermeidet, beziehungsweise auch gleich weiß, welche Unverträglichkeiten oder ähnliches vorhanden sind. Von daher macht es Sinn, das einzurichten.
Ja, und es gibt ja auch in den Geräten, auch in den Smartwatches, Unfallerkennung, Sturzerkennung, und dadurch sind ja dann auch diese Notfallkontakte freigeschaltet und die schaltet sich dann in so einen Modus, dass man eben da rankommt.
Ja, oft ist die Frage auch, was mache ich denn mit, was heißt denn eigentlich Notfallkontakt? Weil da steht dann irgendwie, weiß ich, Hörster, und dann wird, da steht ein anderer Hörster, aber man, oder halt auch ein anderer, man weiß aber nicht, wie das zusammenhängt. Mhm. Und da gibt es etwas, was sich weltweit eingebürgert hat. Man muss in seinem Smartphone einen Kontakt einlegen, der ICE heißt, mit dem Nachnamen. Einfach nur Nachname, großes I, großes C, großes E. Das hat nichts mit der Bahn zu tun, sondern ICE steht weltweit für In Case of Emergency, im Falle eines Notrufes. Und dann gebt ihr praktisch bei der Rufnummer die Deutschlandvorwahl, also plus 49 oder 049 an, die 0 von der Vorwahl weglassen und dann ganz normal im internationalen Format die Telefonnummer. Dann weiß derjenige im Krankenhaus, dass das die Notfallnummer ist, die ich anrufen muss. Mhm. Weil er nicht auch von Nachnamen oder Co. erschließen kann, wer ist das. Deswegen macht man dieses ICE-Format.
Ah ja, das ist ein guter Tipp. Wusste ich auch noch nicht.
Genau. Das ist so ein Punkt. Man kann bei einigen Diensten, das haben wir auch schon mal gesagt, so das Thema, gehen wir mal den Worst Case, man verstirbt im Ausland, dieses Thema Nachlasskontakte. Also ich kann ja auch bei einigen Anbietern Leute eintragen, die praktisch dann Zugriff auf meine Konten haben, administrieren können, etwas ausschalten können und Co. Das ist jetzt die Frage, schießen wir damit Kanonen auf Spatzen, aber man sollte irgendwo da auch Vorsorge betreiben und dafür halt im Zweifelsfall auch eine Lösung haben. Im Zweifelsfall einen Autoresponder einstellen, ich bin im Urlaub für Mails, wenn man praktisch nicht lesen will. Also es gibt so ein paar Sachen, die man halt nochmal machen kann. Mhm. Und was viele tatsächlich auch unterschätzen, du hattest schon das Thema Bank angesprochen, ist dieses Thema Banking. Ihr solltet natürlich auch in euren Kontakten, gerade um Daten surfen und ähnliches, so diese klassischen Notfallnummern der Kartenanbieter, der Bank, was vielleicht nicht eine 0880-Nummer oder ähnliches ist, sondern eine Festnetzdurchwahl, die solltet ihr halt auch parat haben und im Zweifelsfall abgespeichert haben, was ihr da in Kontakten braucht.
Genau, auf jeden Fall auch, was Bank angeht, ein bisschen gucken, wie sind die ganzen Bedingungen, weil ich hatte ja erzählt von Hongkong, ich wollte da Geld abheben und das hat immer nicht funktioniert, ne? Weil ich wollte das nur testen und da hat er immer eine Fehlermeldung ausgespuckt. Ich dachte, die Karte, die funktioniert nicht, deswegen habe ich dann die Hotline angerufen und dann erfahren, man muss mindestens irgendwie 50 Euro abheben, damit der überhaupt was ausspuckt. Solche Sachen gehören auch dazu, wo man sich vorher informieren sollte.
Da gibt es auch noch eine Bank, die man nehmen kann, Revolut. Revolut bietet praktisch an, dass ihr keine Transaktionskosten halt habt. Das ist so eine Prepaid-Möglichkeit, wo ihr Geld auf das Revolut-Konto rüberschieben könnt und dann in Fremdwährung Automaten praktisch ohne diese Transaktionskosten halt was rüberziehen könnt. Das nutze ich immer, wenn ich weiß, dass ich im Ausland irgendwie Gebühren zahlen müsste bei Kartennutzung. Ich habe auch so eine Revolut-Kreditkarte und kann halt damit zahlen. Und was auch noch so ein Tipp ist, legt euch praktisch zur Sicherheit in einem Fotoordner, der vielleicht nochmal extra gesichert ist, Kopien eures Personalausweises, Führerschein, Krankenkassenkarte, EC. Also überall, wo auch eine Nummer oder ein Identifikationsmerkmal drauf ist, dass ihr praktisch das habt.
Ja, das vielleicht sogar als Ausdruck mache ich oft, dass ich dann eben nochmal den Drucker bemühe und das Ganze nochmal ausdrucke, ist dann nochmal eine doppelte Sicherheit. Ja, und generell einen Passwortmanager nutzen sollte man ja sowieso machen und da ist man dann auch im Ausland auf jeden Fall sicher, dass man seine sicheren Passwörter immer nutzen kann. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man sich mal irgendwo einloggen muss.
Und ein so ein Thema, du hast das vorhin bei Hongkong, bei manchen Staaten sollte man sich halt überlegen, welches Gerät nimmt man tatsächlich mit, weil man nicht sicher sein kann, ob die nicht irgendwie, wenn wir das Gerät mal einziehen und drauf gucken, irgendeine Schadsoftware oder eine Spionagesoftware oder ähnliches halt drauflegen. Das hören wir ganz oft von China-Reisenden oder halt in anderen Staaten. Also da muss man halt gucken, wie kriegt man da einen guten Kompromiss hin. Ich kenne einige Leute, die haben sich dann irgendwie ein gebrauchtes iPhone oder Android-Smartphone nur für diese Urlaubszwecke, was dann irgendwie teilverwanzt ist, halt genutzt und haben das dann aber danach wieder platt gemacht und deaktiviert oder ähnliches. Also das kann eine Option sein, aber das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das liegt bei jedem selbst, das zu entscheiden, wie man das möchte. Ich habe bei einigen Staaten würde ich, glaube ich, davon auch Gebrauch machen. Bei anderen bin ich da eher entspannt.
Ja, nee, auf jeden Fall ein guter Tipp. Und Sicherheit ist ja sowieso, auch wenn man zu Hause ist, ein wichtiges Thema. Und im Urlaub dann noch, umso mehr, weil man da eben aufgeschmissen ist, im schlechtesten Fall, wenn man da nicht genug vorgesorgt hat.
Genau. Was egal wo, auch im Inland oder im Ausland ist, ist dieses Thema unter Sicherheit Hitze. Smartphones können warm werden, sie verhalten sich anders bei Hitze mit dem Thema Laden. Die Dinger nicht im Auto liegen lassen. Die Hardware bei den 40 Grad, die wir draußen haben, wären es im Auto auch mal schnell 70 Grad. Ja. Und das tut den Akkus nicht gut. Es kann sogar zu einer Implosion oder ähnliches kommen. Können
aufblähen. Ne?
Genau, also die, da halt auch immer dran denken, es ist nicht nur Hunde, Welpen und Kinder im Auto, die man nicht lange lagern soll, sondern alles auch, was auch irgendwie Elektronik in der Form ist.
Und auf jeden Fall, wenn die Geräte heiß geworden sind, dann nicht an die Steckdose hängen, sondern erstmal wieder akklimatisieren lassen, auf Zimmertemperatur bringen und dann an den Strom anschließen, weil gerade das Laden in diesem überhitzten Zustand kann den Akku wirklich deutlich schädigen.
Ja, genau. Und dann haben wir eigentlich nur noch so einen großen Tipp aus dem Safety- und Gefahrenbereich. Was machen wir denn, wenn die Dinger geklaut sind?
Ja.
Was ist da der beste Tipp? Also, fangen wir mal an. Wenn ihr eure Smartphones mit den Google, also wenn es ein Android-Smartphone ist, mit Google synchronisiert oder halt auch mit der iCloud synchronisiert habt, dann habt ihr natürlich über jeglichen Browser oder Internet-Terminal und Co. die Möglichkeit, an eure Daten erstmal reinzukommen, das Smartphone im Zweifelsfall auch zu orten, Sachen zu sperren oder ähnliches. Das geht. Also ich kann in der iCloud sehen, wo sind meine Geräte. Ich kann die Geräte sperren, ich kann sie sogar fernlöschen. Das funktioniert, dass dann Dieb nichts mitmachen kann. Das ist so ein Tipp. Also guckt, dass ihr möglichst, wenn ihr diesen Sicherheitsfaktor haben wollt, die Synchronisation eingeschaltet habt, weil ihr braucht ja auch eure Kontakte. Weil die wenigsten werden nochmal so ein physisches Adressbuch mitschleppen, wo die ganzen Nummern drin sind oder irgendwelche anderen Dateien. Das ist der eine große Tipp. Das zweite ist, es gibt von beiden Herstellern auch diese AirTags oder diese grundsätzlichen Tags, die man irgendwo dran machen kann. Die, finde ich, machen heutzutage auch immer Sinn. Also seine Gepäckstücke. Ich habe das tatsächlich in jedem Rucksack, so ein Ding. Ich habe es am Schlüsselbund, wo ich auch immer noch nachgucken kann. Ich habe im Portemonnaie so ein Teil drin. um halt meine Gegenstände auffindbar zu haben oder zu wissen, wo das ist. Es muss nicht mal geklaut sein, aber es kann ja auch einfach sein, du gehst los und hast dein Portemonnaie nicht dabei und denkst dir, scheiße, wo ist das denn? Ja. Du kannst zumindest gucken, es liegt im Hotel.
Ja.
Das gibt ja schon mal dann Beruhigung oder der Schlüssel liegt da und da und da. Also solche Sachen machen halt auch Sinn, die zu haben, um ein Stück weit Sicherheit mehr einkehren zu lassen.
Kann ja allein im Gepäckraum des Fliegers auch mal was verloren gehen oder vergessen werden, ausgeladen zu werden. Hatten wir zum Beispiel mal vor 2 Jahren, da ist so eine Posterrolle einfach im dunklen Gepäckraum liegen geblieben, weil die eben schwarz war und übersehen wurde. Und da kann schnell irgendwie mal was verloren gehen. Was ich auch konfiguriert habe, das geht, meine ich, mit den neueren Pixel Watches von Google. Da kann man konfigurieren, dass die Pixel Watch einen benachrichtigt, wenn man das Smartphone irgendwo zurückgelassen hat. Und dann erfährt man eben sofort, wenn man das irgendwo vielleicht im Restaurant auf dem Tisch hat liegen lassen und kann dann schnell reagieren. Das ist auf jeden Fall auch so ein Tipp, da solltet ihr in den Einstellungen mal gucken. Ja, aber wir drücken natürlich die Daumen, dass euch das nicht passiert, dass irgendwas verloren oder gar geklaut wird. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
Ja, das setzt aber im Zweifelsfall auch gerade voraus, gerade, ich sag mal, wenn man ein iPhone hat, dass man eventuell ein zweites Apple-Gerät dabei hat, um dann halt auch letztendlich diesen bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung diesen Code entgegennehmen zu können.
Das stimmt.
Also, ne, das macht dann halt nicht Sinn, unbedingt nur eins dabei zu haben. Von daher guckt immer noch, dass vielleicht auch ein zweites habt, weil sonst sitzt man da auch so ein bisschen im Trockenen.
Wobei, man kann sich ja auch Backup-Codes generieren. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp. Die kann man sich ausdrucken und dann hat man so Einmal-Codes. Wenn man wirklich mal nicht den Code abrufen kann, dann könnt ihr auf dem ausgedruckten Zettel gucken und da den Code von eintippen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp.
Genau.
Genau. Ja, und wenn dann doch mal was geklaut wird, dann muss man im schlimmsten Fall 1.000 Euro in die Hand nehmen und sich was Neues kaufen im Ausland. Ja, und wie sieht's aus mit Käufen im Ausland? Ich war ja in China unterwegs, da war es verlockend, was es da so an Technikgeräten gab. Shenzhen ist ja da so eine Stadt, die sowieso sehr digital aufgestellt ist. Da gibt es vieles an Technik. Aber da hatte ich dann doch Bedenken, irgendwas zu kaufen, weil ich nicht wusste, wie das aussieht mit Zoll und so weiter. Und auch mit Sicherheit. Ne? Man weiß nicht genau, was da so eingebaut ist in den Geräten. Und da habe ich dann doch eher nichts gekauft. Aber grundsätzlich kann man natürlich was im Ausland kaufen. Was gilt es denn da zu bedenken aus deiner Sicht?
Also das eine ist natürlich erstmal, was du schon sagst, dieses Thema Steuern und Zoll und Abgaben und Co. Aber es ist auch hardwareseitig etwas zu bedenken, weil ich sag mal, die Frequenzbänder im LTE oder im 5G-Bereich, die können in anderen Regionen halt andere sein, sodass praktisch der lokale Anbieter die Bandbreite gar nicht unterstützt. Da muss man halt sehr genau hingucken, also auch wenn es verlockend ist, weil es das iPhone da günstiger ist, es nützt mir aber nichts, wenn es hier dann nicht ins 5G-Netz sich einbucht, sondern nur im langsamen LTE ist. Das ist so das eine. Bei manchen sind auch die Geräte anders konfiguriert. Also zum Beispiel in Amerika kriegst du ja gar nicht mehr ein Smartphone mit einem SIM-Karten-Slot. Wenn ich aber im Urlaub mein iPhone geklaut ist und ich eine physische SIM-Karte habe, nützt mir das auch erstmal nicht so viel, weil ich die dann in eine eSIM umwandeln müsste, damit es in das neue Gerät reinpasst. Also sind so ein paar Sachen, wo man immer dran denken muss, was das Ganze angeht. Auch von den, sag ich mal, Hardware-Eigenschaften, die das Gerät halt mitbringt.
Genau, nee, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und da denken viele vielleicht auch gar nicht dran und das könnte so ein, so eine Falle sein.
Ja.
Ja, vielleicht ein Tipp noch. Man kann natürlich Dinge geklaut bekommen, wenn man im Urlaub ist. Smartphone plötzlich weg, Laptop plötzlich weg, gerade was auch Hotelzimmer angeht. Wenn ihr ein Safe habt, auf jeden Fall die Wertgegenstände in Safe einschließen. Aber wenn ihr im Urlaub seid, können auch Einbrecher zu Hause eben einbrechen. Und die Wahrscheinlichkeit ist umso höher, wenn ihr fleißig aus dem Urlaub postet. Ihr liegt gerade am Strand in den Bahamas oder seid in Mexiko unterwegs und da wissen die Diebe ganz genau, in 2 Wochen kommen die erst wieder. Da haben wir jetzt jede Menge Gelegenheit, bei denen zu Hause mal einzubrechen. Also, das ist eben so eine persönliche Entscheidung. Ich poste auch hin und wieder mal was aus dem Urlaub, aber inzwischen hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass ich das meistens dann nur im WhatsApp-Status mache, wo wirklich nur Leute meine Status-Einträge sehen können, die mich persönlich kennen und die ich eben auch kenne. Das ist nicht öffentlich. Und bei Instagram und Co., da halte ich mich eigentlich so in den letzten Jahren immer ziemlich damit zurück, gleich vom Urlaub aus was zu posten, weil das könnte wirklich auch Diebe auf schlechte Gedanken bringen.
Gut, also ich habe so ein bisschen Smart Home-Sicherungstechnik, von daher bin ich da etwas entspannter, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, dass man da ein bisschen datensensibler sein sollte. Das andere finde ich eher nochmal zum Thema Urlaub, die Bilder und dieses Thema Backup. Also was nützt dir denn, sag ich mal, ich weiß nicht, wie du es mit dem Fliegen machst, wenn du die SD-Karte voll hast, aber der Röntgenstrahl am Flughafen das Ding eventuell dann doch killt oder ähnliches. Also macht euch auch tatsächlich Gedanken, wie kriegt ihr das denn irgendwie gesichert und über die Grenze wieder zurück? Also nicht... Also unter dem Aspekt von, dass ihr mit den Bildern noch was machen wollt. Also dieses Thema Sicherheit und Sicherungskopien von Fotos oder Videos, die ihr angelegt habt im Urlaub, kann halt auch nochmal eine Relevanz haben.
Genau, in meiner Kamera habe ich immer zwei SD-Karten drin. Da wird immer automatisch auf beiden das Gleiche gesichert. Also habe ich schon mal zwei Backups. Aber es gibt natürlich die Strategie, das über einen Laptop noch auf eine SSD zu kopieren. Ihr könnt, wenn ihr ein schnelles Hotel-WLAN habt, das Ganze gleich in die Cloud transferieren. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Ja, und wir wollen euch natürlich auch in dieser Folge nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Christian, was hast du denn dabei diesmal?
Ich habe K-Swiss Transfer dabei. Vielleicht kennen einige WeTransfer und ähnliches. Also wie verschicke ich zum Beispiel große Datenmengen, die ich nicht per E-Mail versenden kann an andere Leute. Man kann da Daten hochladen. Ist ein Schweizer Produkt, sicherer Server, bis zu 50 Gigabyte und 30 Tage werden die Daten gespeichert. Der andere kriegt einen Link und kann die Daten dann halt abrufen. Das Ganze gibt es auch wunderbar als Smartphone-App, um zum Beispiel Fotos oder Videos mal schnell irgendwo hinzuschicken. Guter Tipp, wer praktisch einen relativ datensicheren Transferdienst braucht für größere Datenmengen.
Ja, ich habe auch was dabei in Sachen Datensicherung. Natürlich ist die Cloud eine Lösung, aber wenn euer Smartphone im Urlaub voll wird, weil ihr zu viel Videos macht, zu viel Fotos schießt und vielleicht ein Cloud-Backup nicht so praktikabel ist, wegen langsamem WLAN zum Beispiel, da schließe ich dann immer ganz gerne meine externe SSD per USB-C an mein Smartphone an und nutze dann unter Android die App Dateimanager. Da kann man wunderbar per Copy and Paste Dateien transferieren. Das geht auch rasend schnell und ist super zuverlässig. Also könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Das Ganze verlinken wir wie immer in den Shownotes logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt, gibt es Logbuch Digitalien wie immer zum Nachhören. Folgt uns bei Instagram und bei Facebook. Ja, und wir wünschen euch einen tollen Sommer und wir hören uns wieder am 1. September. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.